Der Tonmitschnitt der kleinen Veranstaltungsreihe Weltbilder der Kunst, heute zur Überschrift Solidarität, beginnt erst nach der Begrüßung. Das heißt, wir sparen uns die Vorstellungsrunde. Auf dem Panel im Zentralkongress in Hamburg am 20. September waren mit dabei Shahzad Osterer, Journalistin, Volker Weiß, Historiker, Petja Dimitrova, Künstlerin. Moderiert hat die Veranstaltung Leon Kahane vom Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst. Wir beginnen die Veranstaltung mit einem eingespielten Video von Julia Bernstein, die seit Jahren wichtige Forschung zum Antisemitismus macht. Sie nimmt in dem Video ein paar Einordnungen vor und spricht über das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus. Danach geht es direkt in die Diskussion.
Vielleicht kurz erstmal zu der Frage, was Antisemitismus, also wo beginnt Antisemitismus, wie kann man überhaupt Antisemitismus verstehen, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich und dass die Definition so gleich ist bei allen Akteuren und aus der Perspektive der Betroffenen, wenn man jüdische Perspektiven erforscht, zeichnet sich das so aus, dass bereits fehlender Respekt vor Juden als seinesgleichen als Antisemitismus oder Anfänge des Antisemitismus betrachtet wird. Das ist so vielleicht allgemein zusätzlich zu dem bekannten Satz, dass Antisemitismus Gerücht über Juden ist. Vielleicht ganz kurz nochmal zu unterschiedlichen Variationen, dass Antisemitismus sehr, sehr unterschiedliche Formen bekommen kann, sehr von ganz unterschiedlichen Akteuren kommen kann. Und hier habe ich ein Zitat von Jonathan Sachs mitgebracht, der ganz schön zeigt, wie Antisemitismus sich dem jeweiligen Zeitgeist anpasst. Während der gesamten Geschichte haben Menschen versucht, Antisemitismus mit Verweis auf die höchste Autorität der jeweiligen Kultur zu rechtfertigen. Im Mittelalter war das die Religion. So entstand der Antijudaismus. In Europa, der Zeit nach der Aufklärung, war es die Wissenschaft. So entstanden Nazi-Ideologie, Sozialdarwinismus und die sogenannte wissenschaftliche Rassenlehre. Heutzutage ist die höchste weltweit anerkannte Autorität, also Humanismus oder das Menschenrecht. Deshalb wird Israel die einzige Demokratie im Mittleren Osten mit einer freien Presse und unabhängigen Justiz regelmäßig der 5 Todsünden gegen Menschenrechte beschuldigt. Rassismus, Apartheid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung und versuchter Völkermord. Wichtig ist bei allen Formen, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt. Zum einen generalisierbare, zum anderen spezifische Dimension des Antisemitismus. Und hier sind wir schon im Kern der Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus, denn die generalisierbare Dimension des Antisemitismus ähnelt sich praktisch. Sie ist sehr ähnlich wie andere Formen der Diskriminierung, wenn es um Exotisierung geht, wenn es um allgemeine Ausschlüsse und Mechanismen geht, die bei vielen Gruppen, Minderheiten sich wiederholen, wenn es um Diskriminierung geht. Und das ist genau die Form, die ziemlich schnell erkannt wird als gemeinsamer Nenner. Was viel weniger erkannt wird, ist die spezifische Dimension, die praktisch nur beim Antisemitismus vorhanden ist, und alle anderen Formen der Diskriminierung haben diese Dimension nicht. Und das ist etwas, was Postone in diesem Zitat hier versucht auf den Punkt zu bringen. Nämlich, er sagt, alle Formen des Antisemitismus ist eine Vorstellung von jüdischer Macht gemeinsam, die Macht, Gott zu töten, die Beulenpest loszulassen oder in jüngster Zeit Kapitalismus und Sozialismus herbeizuführen. Also hier sind wir mit einem manichäischen Bild also konfrontiert, mit der Aufteilung der Welt auf böse und gut und praktisch eine Art Projektion, in der Juden als Verkörperung des Bösen agieren und dabei werden sie als eine Gruppe imaginiert, die über alle anderen Gruppen steht. Wichtig ist auch zu sagen, dass hinter jeglichen Formen des Antisemitismus und auch hinter dem israelbezogenen Antisemitismus eine Vernichtungsfantasie sich versteckt, nämlich diese Idee, dass die Juden sind störend und dass ohne Juden die Welt besser wäre. Vielleicht ganz kurz zu unterschiedlichen Elementen, zum Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Die zentrale Idee, dass Menschen, die nicht als weiß markiert werden, als unterlegen gesehen werden, im Gegensatz zu Juden, die als überlegen gesehen werden, ist etwas, was vielleicht eine der wichtigsten Unterscheidungen darstellt. Auch aus diesem Prinzip passen praktisch Juden in das Szenario der unterdrückten Minderheiten wegen imperialistischer Macht nur in eine Position, nämlich als Besatzer oder als weiße koloniale Macht. Sie werden so gut wie nie selbst als unterlegen oder als diskriminiert gesehen, seitdem es explizit um die Shoah geht. Und Shoah wird getrennt von allen anderen Epochen in der jüdischen Existenz dann betrachtet und eigentlich oft auch für eigene Zwecke in unterschiedlichen Minderheiten eingesetzt. Ich finde es ganz interessant, dass praktisch wenn wir Antisemitismus als Unterkategorie des Rassismus sehen, übersehen wir die meisten Formen des Antisemitismus. Wir sehen doch den rassistischen Antisemitismus durch solche Wahrnehmung, die wir ganz oft in der Forschung leider feststellen mussten, dass viele Akteure Antisemitismus als eine Kategorie des Rassismus sehen. Aber weder Antijudaismus noch Schuldabwehr oder israelbezogener Antisemitismus haben im strengen Sinne haben sie mit Rassismus wenig oder gar nichts zu tun. Ich möchte zeigen, wie interessant auch die Körperlichkeit in Bezug auf Rassismus und Antisemitismus unterschiedlich instrumentalisiert werden kann. Also hier sehen Sie Bilder aus 20er, 30er Jahren, wo der weiße Mann als muskulös, als Arbeiterklasse schaffender im Gegensatz, im Kontrast zum raffenden Juden, der klein und mit krummen Beinen und Nase dasteht, da so dargestellt wird. Das ist eine Darstellung, die beispielsweise in anderen Bildern komplett anders gezeigt wird. Das bedeutet also, dass man die Hautfarbe und weiß, schwarz-weiß sozusagen dieses Verhältnis, abgesehen davon, zu welchen Zwecken das dienen kann, absolut unterschiedlich auch instrumentalisieren kann. Hier beispielsweise wird schon der schwarze Mann umgekehrt als muskulös, als teilweise als wild oder also unterlegen, aber Körperlichkeit wird weiß oder schwarz ganz, ganz unterschiedlich dargestellt. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Bilder, die wir in Documenta 15 gesehen haben, dann ist es auch sehr interessant. Ich möchte gerne auf dieses Bild eingehen, Black Jesus von 2020. Und dieses Bild wurde praktisch erstmal vom Black Archiv auf der Documenta 15 ausgestellt und nach Stellungnahmen des Expertengremiums zu Tokyo Reels aus Protest zurückgezogen. Und auf dem Bild wird Jesus, der Jude war, im Duktus des Antikolonialismus-Diskurses und als Kontrast zu christlich-ikonografischen Darstellungen von Jesus in den westlichen Ländern als blond und weiß, als schwarze Person dargestellt. Und wir sehen auch, dass Jesus hier zur Projektionsfläche unterschiedlicher Gruppen wird, ohne dass seine jüdische Identität bedacht wird. Auch in anderen Bildern, die ich hier jetzt gleich zeige, also Jesus als Palästinenser dargestellt wird und dementsprechend als Verkörperung des Guten. Und hier praktisch wird Jesus als etwas, jemand dargestellt, der potenziell von Rassismus betroffen sein kann und einer weißen Hegemonie gegenübergestellt wird. Und genauso sehen wir beispielsweise hier unten auf dieser Karikatur Jesus, der als Palästinenser dargestellt wird und israelischer Soldat, der mit dem Davidstern markiert wird als Täter gezeigt wird und da steht Don't kill him twice. Sie sehen auch, dass es praktisch möglich ist, die Darstellungen in Documenta 15 auch in Kontinuität der bildlichen Darstellung zu kontextualisieren, Kontinuität des antisemitischen bildlichen Darstellung zu kontextualisieren, konkret auch wenn es um dieses Bild hier rechts geht, in der Broschüre Präsenz der Femme. Wir kennen das auch aus den sowjetischen Karikaturen, wie Juden praktisch als hässliche Kreaturen präsentiert wurden. Bereits nach dem Ende des Expertengremiums habe ich bei der Vorbereitung dieses Vortrags auch also entdeckt, dass dieses Bild, was das in der Broschüre, in der Documenta gezeigt wurde, bereits also von Hamas auf Twitter 2015 gepostet wurde. Ganz wichtig ist auch, wenn wir Documenta 15 nochmal unter die Lupe nehmen, wie unterschiedlich die rassistischen und antisemitischen Darstellungen praktisch die Abbildungen präsentiert wurden. Dass in einigen Fällen auch berechtigterweise Darstellungen, die rassifizierte, biologistische beispielsweise Physiognomie haben, überdeckt wurden mit Zettelchen. Und das steht aus meiner Perspektive im klaren Kontrast zu der Art und Weise, wie dann beispielsweise, also zu dieser Darstellung beispielsweise, ja. Vielleicht nochmal interessant darauf hinzuweisen, auch in diesem Bild, dass man praktisch zwischen der Darstellung von Handala, von diesem kleinen Junge, der 10 Jahre alt wird und mit zugebundenen Händen die Ungerechtigkeiten, die Palästinensern angetan werden, immer wieder gezeigt wird, wie diese Darstellung mit der Darstellung von Jesus synchronisiert wird, der Steine wirft auf die Täter, auf seine Mörder, in der Sprache der Gottesmörder Legende und somit praktisch die Widerstandshandlung gegen den gemeinsamen Feind beziehungsweise die Gewalt legitimiert wird und widerstandspraktisch gewalttätiger Art als gerechte Sache sozusagen, als gegen unsichtbaren Aggressor propagiert wird. Und dabei wird praktisch Jesus hier als Symbol universeller Unschuld und Gerechtigkeit präsentiert, der Sache der Palästinenser sich annimmt und annimmt und sich gegen Ungerechtigkeiten wehrt. Auf der rechten Seite sehen Sie auch eine Titelblatt der in dieser in der in dem selben in derselben Sammlung gezeigt wurde. Da steht für ein Ende des Völkermordes. Und in allen diesen Darstellungen, die wir sehen, werden Israelis deutlich homogenisiert, so dass der Staat eindimensional als Verkörperung also des Apartheid-Staates, also nach diesem Mythos als Kolonialmacht gesehen wird und israelbezogener Antisemitismus komplett gar nicht betrachtet wird in diesem Szenario des Nahostkonflikts. Und wir kennen aus der Documenta 15 praktisch kein einziges Beispiel, in dem entweder Juden thematisiert werden, allgemein, egal wo sie leben, oder auch irgendwelche positive Projekte, Bezüge oder sonst auch gelungene vielleicht Dialogversuche oder Projekte thematisiert werden. Also in der Gesamtheit ist es auch nochmal zusätzlich wichtig, dass wir nicht nur Kontinuität von unterschiedlichen antisemitischen Bildern hier sehen, sondern wir kein einziges Beispiel von anderer Thematisierung finden können. Ich glaube, ich werde hier anhalten.
Genau, also vielen Dank an Julia Bernstein. Wir können jetzt natürlich leider keine Rückfragen stellen, aber es steht euch selbstverständlich frei, auf das, was gesagt wurde, zu reagieren, wenn es dann soweit ist. Schatz, ich würde gern mit dir beginnen. Hast du ein Mikrofon dort?
Ja.
Ja. Es gibt zwei Dinge, die mir jetzt in Bezug auf Julia Bernstein nochmal hängen geblieben sind. Einmal, sie beginnt mit der Betroffenheitsperspektive. Das ist etwas, was wir oft hören und was sich vielleicht als Begriff auch schon längst beginnt abzunutzen. Und das ist das eine. Und das andere ist ein bisschen auch die Verschiebung der Rolle, die sie jetzt am Beispiel mit dieser Jesus-Figur macht. Also sozusagen eine Figur so anwendbar zu machen. Und wir haben im Vorgespräch ein bisschen über deine doppelte Rolle gesprochen als Iranerin, die mit 20 aus dem Iran nach Deutschland kommt und aber auch als Jüdin. Nimmst du wahr, dass diese beiden Rollen unterschiedlich wahrgenommen werden oder darauf unterschiedlich reagiert wird?
Ja, in der Tat. Vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Es waren vor, ja, 4, 5 Jahren Gespräche innerhalb des Bayerischen Rundfunks, weil ja auch da wurde besprochen, wir brauchen mehr Diversität und die identitätspolitischen Debatten wurden auch dort immer lauter. Und man ist auf mich zugekommen, auch auf ein paar andere Kollegen, und man hat uns den Auftrag gegeben, ein Diversity Channel aufzumachen auf Instagram für den Bayerischen Rundfunk, und das haben wir gemacht. Und ich war die Iranerin, ja, ich war auch POC, einer von den anderen, und es lief gut, bis ich meine jüdischen Themen dann auch platzieren wollte. Dann wurde es langsam problematisch und nicht in mein Gesicht. Ich habe dann hinterher gehört, dass man über mich sagt, ich wäre ja weiß und privilegiert plötzlich. Bis dato war alles okay, als ich Iranerin war. Als Jüdin war ich dann plötzlich weiß und privilegiert. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie so mein Problem. Vielleicht ist das in unserer Gruppe ein Thema. Und da kommt man halt ins Gespräch mit anderen Jüdinnen und Juden. Und dann merkt man, ach so, nee, das ist ein weiteres Problem. Das haben sehr viele, das spüren sehr viele, dass jüdische Perspektiven ausgeblendet werden aus den sogenannten intersektionalen Kreisen, wo wirklich Solidarität eigentlich das A und O sein soll und alle auch darüber sprechen, dass sie bedingungslose Solidarität für alle Minderheiten aussprechen. Aber wenn es um jüdische Perspektiven geht, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Und wenn, also man, das ist einfach alles persönliche Erfahrungen oder Erfahrungen von meinen Freunden und Bekannten und später alle anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass wenn man als Jude dann doch zugelassen wird, muss man sich einwandfrei als Antizionist aussprechen, dann geht es vielleicht. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und ich habe gemerkt, dass es wirklich ein sehr tiefgehendes Problem ist in intersektionalen Kreisen, dass genau wie Julia Bernstein auch gesagt hat, Antisemitismus sehr oft ausgeblendet wird, aus einer Unterkategorie von Rassismus sozusagen betitelt wird, dann muss man sich auch nicht so richtig darum extra kümmern, weil das ist ja Rassismus, wenn man Rassismus bekämpft hat, dann hat man auch Antisemitismus bekämpft. Plötzlich werden Juden auf die Seite der Unterdrücker gestellt, zu Weißen und Superweißen gemacht. Also das habe ich tatsächlich sehr lange und sehr oft persönlich auch erlebt, ja, dass das der Fall ist.
Ich frage mich dann jetzt natürlich, kann man das zurückdrehen? Also könnte man jetzt sagen, okay, ich denke auch, Antisemitismus ist eine Kategorie des Rassismus. Meinst du, damit wäre dann sozusagen dieser Fluch oder sowas, wäre der dann aufgelöst? Würde das dann kein Problem mehr sein? Oder ist das, also ich habe diese Doppelrolle nicht, ich kann das nicht beurteilen, aber...
Nee, tatsächlich nicht. Das ist nur ein Aspekt davon. Ich glaube, vielmehr ist einfach diese Diskussion um wer ist weiß und privilegiert und die Juden sind weiß, wenn sie nicht super weiß sind. Also die sind, ich glaube, es geht in die Richtung, dass wir nicht, genau, Julia Bernstein hat das sehr schön gesagt, Juden sind nicht unterdrückt. Also Antisemitismus wird einfach denen abgesprochen dann auch. Also diese Diskriminierungserfahrung, diese sozusagen Marginalisierung wird den Juden abgesprochen und die werden auf der Seite der Unterdrücker geschoben. Und das ist, glaube ich, das größere Problem.
Ich wollte eigentlich an der Stelle mit Volker Weiß weitermachen, aber ich würde viel lieber mit Petja weitermachen, weil ich mich würde viel mehr interessieren, ob du das bestätigen kannst, ob du siehst, dass es tatsächlich sowas ein Problem ist oder ob es da auch ganz andere Wege gibt, dann doch da irgendwie Solidarität zu entwickeln. Wie ist deine Erfahrung?
Okay, also ich führe ein bisschen aus welcher Position ich spreche sozusagen und aus welcher Erfahrung ich da spreche. Und zwar im Zuge der ersten rechte und rechtsradikale Koalition in Österreich um 99, 2000 ist das große Bündnis von Aktivistinnen und intellektuelle, kritische Kräfte sozusagen im Protest von dieser formierten Bewegung, also Regierung, hat sich eine Bewegung formiert. Und das ist eine Zeit um die 2000, also als Folge der 90er, in dem auch eine Konstituierung von politisierte migrantische Selbstorganisationen passiert ist sozusagen. Ab der Mitte der 90er geht es stark um eine migrantische Selbstorganisierung von unterschiedlichen politischen oder lose Migrantinnen, die einfach genau diese Debatten, die in Deutschland auch da sind, über Partizipation, über Selbstbestimmung, über keine Opferrolle, über Anerkennung der Migrationsgesellschaft, wir sind da und so weiter. Und da sind Akteure, die auch in diese Bündnis gegen diese rechtsradikale, ich benenne es als rechtsradikale, also als rechte Regierung, die auch von der EU damals mit Mahnungen und mit Konsequenzen sozusagen vorgewarnt ist, alle weitere Regierungen nicht mehr, ne? Aber damals war Alarm. Und gewisse Kräfte auch erst als Mittragende von dieser Protestbewegung, von Mitsprechende, die aus einer migrantischen Perspektive, ich benutze dann auch noch diesen Oldschool-Begriff Migrantin, nämlich als eine politisch konstruierte Identität von diskriminierten Gruppen in der sogenannten westlichen entwickelten Demokratie, von Papierlose bis zum zweite, dritte Generation sozusagen, also es geht um diese Identität der quasi diese österreichische, deutsche, westliche Demokratie herausfordert. Und diese mehrere Akteure haben sozusagen gefordert, über einen politischen Antirassismus zu konstituieren und politischen Antirassismus zu sprechen, im Gegensatz zum moralischen Antirassismus. Und zwar politischer Antirassismus aus rassistischen Verhältnissen der Gesellschaft, in der postmigrantischen Gesellschaft, auf alle Ebenen, über Rechte, Forderungen von Rechte und mitkämpfende Allianzenbildung für eine egalitäre Gesellschaft. Und eigentlich aus dieser Konstituierung von diesen Akteuren und Forderungen der solidarischen Praxen gegen rassistische Verhältnisse der österreichischen Gesellschaft wurden gewisse Kräfte, die aus dem Antisemitismus-Aktivismus-Bereich sozusagen irgendwie verdrängt oder geschwächt im Sinne von Forderung, dass man sich als in der politischen Antirassismus konstituiert, das ganz klare Notwendigkeit hat. Und der Antisemitismus-Aktivistinnen wurden gefordert, sozusagen eine Positionierung zu politischen Antirassismus auch auf eine Form der Misstrauen, ob es nicht Teil der eine in Verdacht geratene antideutsche Bewegung gehören. Und somit ist eigentlich aus dieser Notwendigkeit der gemeinsame Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus sind eigentlich aus Anliegen der eine Dringlichkeit der rassistischen Verhältnisse ist sozusagen der Antisemitismus-Aktivismus etwas geschwächt und auch eigentlich an Mainstream-Medien überlassen und abgestempelt als sozusagen Mainstream-bürgerliche Kräfte, die dann zum moralischen Antirassismus gehören, der geschwächt sein sollte. Ne? Und das sind diese eigentlich ambivalente Spaltungen, nicht so stark bewusst, aber mit einer Agenda, die als notwendig gesehen worden ist, sozusagen als politischer Antirassismus zu stärken. Und somit sind gewisse Trennlinien und neue Mischungen in der Akteure der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus sind neue Trennlinien gekommen und neue Mitmischung sozusagen mit Aufforderung, wer auf welche Position steht. Und letztendlich sind Agendas, ne? Politische Agendas, die diese politischen Kämpfe führen. Und eine Aufforderung nach Solidarität geht einher mit der Notwendigkeit der eigenen Agenda. Und da ist die Frage, wie man die beiden zusammen denkt. Also,
ja. Also das heißt im Prinzip, Solidarität hat dann einen Preis. Wir erleben das ja im Moment, in Österreich habt ihr das Problem schon viel länger, in Deutschland haben wir es eigentlich auch schon länger, aber sagen wir mal, die AfD hat natürlich nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dann doch entwickelt und im Moment, zum Beispiel was die Aiwanger-Affäre angeht, aber was auch damit zu tun hat, dass die AfD zweitstärkste Partei bei den Umfragen im Moment ist, steht diese Forderung ja auch verstärkt im Raum. Man sagt sozusagen, wir müssen jetzt zusammenhalten und dann muss man ein paar Sachen überwinden. Und da will man jetzt vielleicht nicht zu große innere Widersprüche betonen. Volker, ich glaube, das ist dein Stichwort, innere Widersprüche und die Frage, ob denn das funktionieren kann nachhaltig, dass man sagt, wir raufen uns zusammen, aber ein paar Widersprüche, die vernachlässigen wir jetzt erstmal. Gibt man da zu viel Raum für den, sagen wir mal, vermeintlichen politischen Gegner da einzuhaken an der Stelle und diese Widersprüche auszunutzen und daraus Kapital zu schöpfen?
Ich glaube, da muss man einfach sehr konkret schauen, über welche Widersprüche wir reden. Und ich glaube, man kann Widersprüche wunderbar produktiv machen, oder man sollte das zumindest.
Kann man nicht verstehen.
Okay. Also, ich habe immer noch die Hoffnung, dass man Widersprüche auch produktiv machen kann. Und es gibt ziemlich viele Widersprüche auch auf der sogenannten anderen Seite, bei denen man immer wieder ansetzen kann. Ein Beispiel wäre, auch wenn eines der großen oder vielleicht das zentrale Agitationsmoment erstmal die Agitation gegen Islam, gegen Moscheen, Muslime und so weiter waren, in der westlichen Rechten. Wenn man in die Texte schaut, wenn man in die Theorieproduktion schaut, ist es überhaupt nicht so. Die haben eher ein Neidverhältnis. Und es gibt in rechten Zeitungen regelmäßig Ehrenerklärungen, glühende Ehrenerklärungen, wie toll man das eigentlich findet. Und dass es hier um ein ganz anderes Problem geht, nämlich um die Einwanderung. Aber der Islam wird sehr geschätzt. So, das ist ein Widerspruch, an dem man ansetzen könnte, wenn man denn bereit wäre, auch in der eigenen Ideologie mal Dinge zu hinterfragen, die ich für kulturalistisch halte. Also ich finde, eine Linke sollte Menschen verteidigen, aber nicht zum Beispiel fundamentalistische Religionen. Aber da sind Dinge schiefgelaufen in den letzten Jahrzehnten. So, und ich glaube, wenn man sich diesen Widersprüchen auf der eigenen Seite stellt und die Widersprüche der anderen Seite, ist jetzt gerade in einem kleinen rechten Verlag wieder ein Buch erschienen, warum der Anti-Islamismus ein falscher Weg ist und dass doch die traditionellen Muslime die gleichen Werte teilen. Ne? Das ist hochinteressant. Es gibt diese Debatten. Es gibt bei Kubitschek einen iranischen Autor, der permanent über Carl Schmitt schreibt. Und warum die iranische Republik so toll ist, ne? Solange die nicht herkommen. Also diese Punkte, die kann man ansetzen, da muss man aber sich den eigenen reflexhaften Exotismus, der ja leider in sogenannten progressiven Kreisen verbreitet ist, auch ein wenig überwinden und sich mal dazu durchringen, auch reaktionäre Strömungen zu kritisieren, wenn sie nicht aus der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft kommen. Meintest du sowas mit innere Widersprüche, oder?
Das meinte ich. Ich meinte aber auch, also ja, aber ich meine das auch in Bezug, vielleicht kannst du ein bisschen nochmal eingehen genauer, wo denn zum Beispiel, was denn die Überschneidungen in den Ideologieelementen zum Beispiel sein könnten. Also wenn du jetzt sagst, ausgerechnet iranische Republik und neue Rechte, auf was genau sind die denn neidisch, wenn du sagst, da gibt es ein Neidverhältnis? Oder bei einem, sagen wir mal, einem Islamverständnis, was vielleicht eher regressiv ist als...
Also um es kurz zu machen, erstens, traditionelle Weltbilder gleichen sich international sehr. Und in dem Moment, wenn es natürlich gegen säkulare Modelle geht, darf nicht vergessen, auch die europäische Rechte hat sehr stark wieder zu ihren christlichen Elementen zurückgefunden, auch wenn die tatsächlich so in den 80ern ein bisschen verschwunden waren. Auch die deutsche Rechte ist nicht mehr so heidnisch, neopagan, wie man es dann nannte, wie früher, sondern also die konvertieren mittlerweile alle zu einem Altkatholizismus, als ein Beispiel. Also da gibt es durchaus Punkte, und ganz konkret, also der iranische Wächterrat wird eigentlich als Ausbildung dessen gesehen, wie sich Carl Schmitt den Staat, den autoritären Staat vorstellt. Ja, da gibt es ein Hütergremium, das mit der höchsten Autorität, die höchste Autorität ist nicht die Wahl, nicht das Weltliche, sondern das Ewige, also Gott. Ja, also wir kommen aus einer Legitimationsdebatte vorheriger Jahrhunderte letztendlich. Da erkennt man das wieder und sagt, nein, das ist genau richtig. Außerdem ist man durchaus anti-amerikanisch, ist jetzt auch nicht gerade neu, und das die iranische Republik natürlich ein feindliches Verhältnis zu den USA hat. Also da gibt es Ansatzpunkte in einem, man könnte es als einen rechten Anti-Imperialismus bezeichnen. Und da gibt es viele, viele Überschneidungen.
Chazad, Iran, Solidarität und Iran, das ist natürlich gerade auch nochmal ein aktuelles Thema, obwohl es tragischerweise, ich habe das Gefühl, ein bisschen die Öffentlichkeit verliert im Moment. Wie ist das mit der Solidarität mit dem Iran? Vielleicht auch, wenn wir jetzt über so ein Stichwort wie Kulturrelativismus sagte, Volker, das ist ja ein Wort, was irgendwie auch eine Weile so nicht mehr so oft benutzt wurde, aber doch aktuell relevant ist. Kannst du das mal beschreiben, weil wie ich sehe, bist du da wirklich an der Stelle sehr aktiv, was du da erlebst, wie dein Eindruck ist?
Ich glaube, wenn wir über Solidarität als eine iranische Frau oder wenn ich als iranische Frau über Solidarität sprechen möchte, muss ich es nachholen ein bisschen. Diese Solidarität, die wir im letzten Jahr erlebt haben, ist keine Selbstverständlichkeit, kommt auch nicht aus jeder Ecke. Ich muss sagen, als iranische Frau, die im Iran aufgewachsen ist, Frauen im Iran waren immer schon sehr alleine. Nach der Machtübernahme der Islamisten 1979 wurden ja die Frauen entrechtet, wirklich über Nacht entrechtet. Und Khomeini hat sehr schnell eine Reihe von frauenfeindlichen Gesetzen eingeführt, 1979 nach der sogenannten Islamischen Revolution. Er wusste ganz genau, was für eine Rolle Frauen in der iranischen Gesellschaft spielen. Das hat er genau gespürt. Auch wie die Frauen teilgenommen haben an der Revolution damals, auch linke Frauen. Und er wusste mit diesen Frauen, wie sie sind, und ihre Rechte hatten sie gerade bekommen, gerade wurden sie per Gesetz gleichgestellt unter Schah, und von der Gesellschaft kann nicht die Rede sein, aber per Gesetz wurden sie gleichgestellt in sehr vielen, auf sehr vielen Ebenen. Und er wusste, mit diesen Frauen kann er nicht regieren, so wie er regieren möchte. Und hat sie wirklich über Nacht entrechtet. Also das Kopftuchzwang, der Kopftuchzwang oder das obligatorische Kopftuch ist wirklich das augenscheinlichste von diesen ganzen frauenfeindlichen Gesetzen, die Khomeini damals eingeführt hat. Es gibt wirklich eine lange Liste. Also Frauen sind bei Erbrecht nicht gleichgestellt, bei Sorgerecht nicht. Die brauchen das Erlaubnis des Mannes, um zu studieren und zu arbeiten, um das Land zu verlassen. Wenn sie heiraten wollen, brauchen sie das Erlaubnis des Vaters und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine sehr lange Liste. Und der Kopftuchzwang war einer der ersten Sachen, die Khomeini ausgesprochen hat. Und dann, das war auch irgendwie zufällig kurz vor dem 8. März 1979, da sind dann Frauen auf die Straße gegangen gegen den Kopftuchzwang. Tausenden von Frauen, 6 Tage lang, Hunderttausenden von Frauen. Frauen, keine Männer. Einzelne Männer waren dabei. Es waren Hijabi-Frauen, auch die mit Frauen ohne Hijab auf die Straße gegangen sind, aber keine Männer. Und seitdem waren wir auch alleine in unserem Kampf gegen diese systematische Unterdrückung, gegen die Patriarchat, gegen die Islamische Republik. Und sogar unsere Mitkämpfer sozusagen, die Opposition, die schon immer gegen die Islamische Republik waren, haben uns immer gesagt, wir wissen ja, es ist schlimm, was ihr erlebt, das ist uns total klar und bewusst, aber wir sprechen jetzt über Freiheit und Demokratie. Und sie haben nicht verstanden, dass die systematische Unterdrückung der Frauen ist einer der wichtigsten Säulen der Islamischen Republik. Wenn wir wollen, ist die Islamische Republik auf 3 Säulen gebaut. Die systematische Unterdrückung der Frau, Feindschaft mit Israel, Feindschaft mit Amerika. Wenn diese 3 Sachen wegfallen, dann fällt die Islamische Republik weg. Also die sind die Identität der Islamischen Republik. Und wir waren in unserem Kampf gegen dieses System immer alleine. Bis vor kurzem, bis diese Frau-Leben-Freiheit-Bewegung losgegangen ist. Jetzt hat ein Großteil der Gesellschaft verstanden, ach so, das hängt alles zusammen. Also wenn das eine wegfällt, fällt das andere auch weg. Und solange die Frauen und Minderheiten nicht frei sind, können wir nicht von Freiheit sprechen. Deswegen sagen wir ja auch, eine feministische Revolution ist dort oder eine feministische revolutionäre Bewegung. Genau aus dem Grund. Und ich will damit sagen, jetzt habe ich so nachgeholt, um zu sagen, dieser Begriff Solidarität war mir fremd, als ich nur Persisch gesprochen habe, nur Farsi gesprochen habe und im Iran gelebt habe, weil die Islamische Republik auch wirklich alle systematisch gegeneinander ausgespielt hat. Also es gibt ein persisches Wort, Hambastegi heißt das, wenn man das in Sozialwissenschaften sozusagen Solidarität übersetzt. Aber das ist eher Zusammenhalt. Also das ist keine scharfe Übersetzung von Solidarität. Und das erleben wir auch nicht. Also man benutzt diesen Begriff nicht tagtäglich, wie man es hier hört. Also ich habe diesen Begriff wirklich für mich hier übersetzen müssen erstmal. Und das habe ich gemerkt, dass wir hier auch alleine sind. Weil eben der Kampf gegen die Islamische Republik sehr oft auch kulturrelativistisch sozusagen abgetan wird. Und man sagt ja, ach, die iranische Frauen, das ist deren Kultur, die wollen Kopftuch tragen. Was wollen wir weiße europäische Feministinnen? Warum schreiben wir ja irgendwie Freiheit und irgendwie freie Entscheidung? Die iranische Frauen wollen das. Das war ein Artikel 4 Wochen bevor die Frau Leben Freiheit Bewegung losgegangen ist von der Libanon-Korrespondentin der Taz. Julia Neumann, ich wollte keinen Namen nennen, aber danke, genau. Und das ist einfach sehr schade, wenn man sieht, dass auch die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung oft als islamophobe Bewegung abgetan wird, weil da Kopftücher verbrannt wurden. Man geht nicht einen Schritt oder man will das nicht wahrhaben, dass das eine symbolische sozusagen Geste ist gegen diese systematische Unterdrückung. Und ich glaube, klar, dieses Mal haben wir sehr viel Solidarität erlebt, aber das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist das erste Mal, wo wir Solidarität überhaupt erleben, aber diese Solidarität bleibt in sehr vielen wieder intersektionalen Kreisen wieder weg, weil eben das ist deren Kultur, das ist sozusagen islamophob, was dagegen passiert und das wollen wir nicht unterstützen.
Also, dass man, wie sagt man so schön, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also, man möchte das schon solidarisch sein, aber dann doch ein bisschen unter den eigenen Bedingungen und sich nicht so sehr beschmutzen mit den, sozusagen, indem man dann in sich selber in eine Situation bringt, wo man vielleicht unter den Verdacht geraten könnte, dass man, also man will eigentlich nicht wirklich was riskieren, so klingt das zumindest.
Das stimmt, von eigenen Gruppierungen kam da gar nichts, also nicht mal wirklich ein, wir sehen die Frauen im Iran, wir sehen da, was da passiert gerade, wir sehen, was diese Mahsa Jinnah Bewegung sozusagen verursacht hat. Nicht mal das kam aus sehr vielen Kreisen, also das ist komplett ausgeblieben.
Das ist interessant, weil, sagen wir mal jetzt, diesen Artikel, ich habe den auch damals natürlich gelesen, ich habe auch mitbekommen den Ärger über den Artikel, die funktionieren ja eigentlich ein bisschen immer unter dem Vorzeichen des Perspektivwechsels. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen, was da impliziert wird. Schaut mal, ich wechsle die Perspektive und erkläre das jetzt mal dann sozusagen in meine Welt hinein. Ich würde gern aber auch nochmal auf diesen Begriff des Ausspielens kommen, weil das geht ja in verschiedene Richtungen. Wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, weil ich finde das wichtig, dass wir auch ein bisschen das mit den Rechten nicht ganz aus dem Auge verlieren, wie auch die Antisemitismusdebatte und die Israel-Debatte auch von Rechten natürlich instrumentalisiert wird. Das ist im Prinzip ein bisschen die Bewegung, aus der die Aiwanger Verteidigungshaltung sich im Moment entwickelt. Und ich finde das persönlich natürlich auch sehr unangenehm. Damit wird dann wiederum, kann auch Rassismus legitimiert werden. Und Rassismus gibt es nun mal auch. Jetzt wäre für mich die Frage, weil du so viel Erfahrung auch hast mit dieser praktischen Arbeit, wie könnte denn das deiner Meinung nach funktionieren, dass man sich aus diesem sozusagen aus diesem Spiel der Instrumentalisierungen irgendwie herauslöst? Hast du da Erfahrungen gesammelt?
Erfahrung, ich meine, das ist die Frage auch, wie man Solidarität versteht. Und wofür, wie man politische, also sozusagen weiter Solidarität, radikale Solidarität sozusagen weiter spitzt und politisiert. Weil nach meinem Begriff ist Solidarität sozusagen einerseits eine politische Verständnis zu seinesgleichen, auch Empathie, mitfühlen, dazustehen, sich verbinden, aber hinsichtlich auf Praxis. und nicht nur auf der Ebene der, der Erklärung und nicht mehr. Und deswegen ist es interessant auch zu der Randbewegung. Ich habe schon relativ viel aus vielen Ecken solidarische Erklärungen gehört, aber es ist einfach eine, sozusagen das Handeln und das Aktivierung der, zum solidarische Praxis ist nicht da. Und das ist auch in sehr vielen Bewegungen so. Und ich würde sagen auch, in der antirassistischen Bewegung, in der rassismuskritischen Bewegung, ist es die Frage, der alle möglichen Diskriminierungen sind da und trotzdem, wo gibt es die Entscheidung, eine spezifische Agenda zu führen und nicht, nicht erweitert zu sehen. Und wenn jemand partikular die eigenen Kämpfe führt, ist nicht genug. Ne? Und das ist dann eigentlich ist die Frage, auch das, wie man die Solidarität sieht und radikalisiert im Sinne der Partikularismus. Ja, solidarisch können wir für gewisse Themen sein und für andere nicht. Und das ist Solidarität, aber es ist nicht genug. Ne? Also es ist eigentlich Entpolitisierung von Solidarität. Und da ist die Frage, wie man alle ja, diese mögliche Diskriminierungserfahrungen, Kategorien, Gruppen breiter denkt und obwohl es nicht möglich ist, alles abzudecken, trotzdem das mitzudenken, um nicht zu auszuschließen. Also, und das ist in der Praxis schwierig und ich würde sagen, gewisse Akteure ergreifen das punktuell. Also ich sehe das nicht als eine gesamte Bewegung, als solidarische Praxis ist der radikale Solidarität mit allen Diskriminierungspraxen mitzudenken, sondern punktuelle Figuren und punktuelle Projekte und punktuelle Ereignisse denken das zusammen. Und es geht verloren, man bleibt auf gewisse beschränktere, sage ich jetzt, Agenda und trotzdem wird nochmal auf gewisse Ereignisse und das finde ich progressiv und das finde ich spannend, wie man nicht aus den Augen verliert und immer wieder das ergreift und nicht auslässt.
Jetzt reden wir ja eigentlich über Weltbilder der zeitgenössischen Kunst und Julia Bernstein hat am Anfang schon gezeigt, dass sich bestimmte Bilder und Darstellungen durchaus so durch die Jahrhunderte ziehen und die haben ja vielleicht auch was damit zu tun mit sozusagen gewissen Kulturtechniken oder kulturellen Vorstellungen. Hast du das Gefühl, dass das in der Kunst Welt, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinne, dass das irgendwie ankommt, verändert sich in den letzten Jahren in der Produktion, was im Bewusstsein für konkrete Konflikte werden künstlerische Arbeiten oder Übersetzungen entwickelt, die dem wirklich gerecht werden können oder die sich damit beschäftigen?
Ich trenne ein bisschen die künstlerische Praxen, die eher so auf soziopolitische Debatten sozusagen ergreifen und dieses Stichwort kollektive Praxen, gesellschaftliche Veränderungen, gewisse emanzipatorische, ästhetische Formate, die für Hinsicht auf gesellschaftliche Zugriffe und Veränderungen sozusagen führen, ein bisschen auf zwei Ebenen, weil einerseits lokalpolitisch arbeiten sehr viele im Kulturbereich in der freien Szene mit solchen Themen und solchen Projekten und entwickeln spannende Projekte, die aber jetzt nicht in einer internationalen Landschaft zu sehen sind und Ausstellungsbetrieb und so weiter. Und der internationale Ausstellungsbetrieb ist, ich bin so, also sozusagen, das sind auch wieder Welten, aber solche Projekte sind weniger und eigentlich der internationale Ausstellungsbetrieb ist eher vereinzelt, individuell sozusagen, und da gibt es die Positionen, die mit solchen Praxen arbeiten lokal und werden jetzt auch, apropos Dokumente, genau mit diesem Konzept, die lokale Praxen in die internationale ja, Ausstellungsbetrieb sozusagen reinbringen. Und das ist ambivalent, weil mit Dokumente, ich muss sagen, ich finde sehr wichtig und sehr spannendes Konzept, das Sie ergriffen haben, über diese Frage der Raum lassen und künstlerische Ressourcen aus dem Kunstfeld umverteilen auf solidarische Organisierungspraxen sozusagen. Und das ist, das finde ich wichtig und spannend, nur wer ist da und wer wurde quasi ausgeblendet, ne? Das ist dann subjektiv. Und wie ich jetzt Dokumente wahrgenommen habe, mit diesem Versuch, bleibt für mich weiter offen, ob es nicht eine klassische Praxis von diesen großen biennalen Events und so weiter, internationale Kunstausstellungsbetrieb ist, dass letztendlich gewisse nominierte Akteure eine Auswahl und gewisse eigene Netzwerke haben, um Projekte und künstlerische Arbeiten zu präsentieren. Ausgehend ich kenne das aus den 90er Jahren, aus dem Harald Zehmann, der sozusagen der Kurator-Konzept aus den Dokumenten und der Kurator-Kopf sozusagen, der enorme Macht der Kurator sozusagen ausgestattet hat, der einfach international hingeht und in jedes Land gewisse Akteure trifft und sagt, was ist das spezifisch, wem können wir nominieren und was ist interessant sozusagen für eine internationale Repräsentation und Präsentationsformat. Und da ist die Frage, wem man wo trifft und was wird, zu wem hat man Zugriff. Ne? Und dieser Versuch mit dem Ruhrgruppe jetzt, mit ihren Netzwerken, Kollektive zu bringen, ist die Frage, nach welchen Auswahlkriterien, durch welche Netzwerke. Aber auch dieses Schneeballsystem, ne, sozusagen. Also wir haben nicht keinen Zugriff zu allen möglichen geopolitischen Praxen, lassen wir es offen. Und es ist ein spannender Versuch, würde ich sagen, hat sich gezeigt, wo blinde Flecken sind. Also da ist die Frage, wie man trotzdem diese Sachen daraus lernt und zusammendenkt.
Volker, die Dokumenta war das für dich eine interessante Debatte? Gab es etwas, wo du sagen würdest, da könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, da ja scheinbar auch die neue Rechte über alternative Gesellschaftskonzepte nachdenkt, dass sozusagen die auch in Richtung von Kollektivität denken oder in irgendwelche Bereiche, wo du sagen würdest, diese Debatte ist interessant anzuschauen, auch in sozusagen Betrachtung deiner Beschäftigung mit zum Beispiel der neuen Rechten oder so. Gibt es da irgendwas, wo das bei denen vielleicht auch ankommt, wo die sozusagen sich darüber Gedanken machen, wie die das eigentlich rezipieren? Die haben ja auch Kulturpublikationen.
Ja, man kopiert, also das Mikrofon weiß auch nicht, ob es tut oder nicht, man kopiert natürlich gerne den Jargon des ach so verachteten Mainstreams, aber man will ja eigentlich auch mitspielen. Und Kollektivität wird nicht so genannt, aber natürlich geht es immer um die Wir-Gruppen. Das wird aber ethnisch-national bestimmt. Ich würde dem einen sozialen Kollektivitätsbegriff entgegenstellen wollen. Also insofern sehe ich da schon klare Trennlinien. Ansonsten hat man das eher mit Schadenfreude wahrgenommen, dass der diverse Multikulti-Kunstbetrieb, der so progressiv sein will, sich derartig bis auf die Knochen dann blamiert hat. Und für mich war eher interessant, ich habe das jetzt nochmal in Vorbereitung für heute Abend nachgelesen, also die Vorschusslorbeeren für diese Dokumenta mit dem ja wirklich spannenden Konzept, das dezentral zu gestalten und immer wieder Dialogformen, die Reisscheune und so weiter. Ne? Die waren ja immens. Also das Goethe-Institut in Indonesien hat wahnsinnig Werbung gemacht und Kulturzeitungen in Deutschland. Also die hatten Vorschusslorbeeren, die waren schon erstaunlich. Und das war wirklich immer Kollektivität und wir delegieren, wir machen im Prinzip des Delegierens, wir machen nicht mehr zentral, es ist total anti-autoritär. Was aber real passiert ist, war ein Wegducken und damit für mich das Gegenteil von Kollektivität. Man hat eben nicht kollektiv die Verantwortung übernommen oder sich der Debatte gestellt, sondern jeder hat sich hinter dem anderen versteckt am Ende. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Interviews dann im Nachklapp der Documenta es gab, mit Ruhan Grupper und Mitgliedern. Es waren immer andere und jeder hat was anderes erzählt. Ja, wir kannten die Motive, wir fanden sie aber nicht problematisch. Der Nächste aus dem Kollektiv sagt gegenüber einer anderen Zeitung, wir haben die zum ersten Mal gesehen. Ja, was denn jetzt? Ja, und so lief es leider die ganze Zeit und damit wurde in meinen Augen die schlechteste Form von Kollektivität, nämlich das sich verstecken und entziehen, praktiziert. Und ich hatte generell das Gefühl, dass ich habe das mal genannt, eine negative Performance, was da stattfindet. Also eine Performance, eine situative Kunstaktion soll was in Bewegung bringen und da ist aber was völlig erstarrt. Und ich hatte aber auch bei der Kunstgruppe selber dann das Gefühl, die gucken, die ziehen sich das rein und machen ihr Wir-wollen-lernen-Programm auch schon als Performance. Weil sie haben ja jede Debatte verweigert. Und am Schluss kommt dann das Interview, ach, irgendwas wäre doch gekommen. Es war jetzt der Antisemitismus, aber da uns die Weißen hier nicht wollten, es hätte auch was anderes sein können. Also eine komplette Reflexionsverweigerung. Insofern, das war das, was ich beobachtet habe. Na, jetzt bin ich als Historiker leider immer auf die negativen Seiten abonniert. Ne? Es wäre eine unglaubliche Chance gewesen natürlich. Also genau dieses antiautoritäre, dezentrale, einbindende, aber Solidarität hat ja auch verschiedene Ebenen. Und das finde ich da auch nochmal interessant. Es gibt in meinen Augen die wichtige Ebene, ist die ökonomische Solidarität und dann können wir über Sozialversicherungen und alles Mögliche sprechen. Und dann gibt es aber noch die andere Ebene und das ist ja die Frage, um mich mal so ganz altlinks zu positionieren, nach dem revolutionären Subjekt. Und die fällt komischerweise weg, ganz häufig. Und mir fällt zum Beispiel im Moment kaum eine Gruppe ein, die ein revolutionäreres Subjekt wäre, mit dem man absolut solidarisch zu sein hat, als die iranische Frauenbewegung. Die hat aber keine Rolle gespielt. Also so, das finde ich das Merkwürdige daran. Und dann wird der, ich meine, es gibt reale Probleme in Israel, das kann man auch nicht einfach wegwischen. Also das Besatzungsrecht ist ein staatsrechtliches Problem und so weiter, muss ich alles nicht erläutern. Aber dass dieser Konflikt derartig zentral in diesem Kunstmilieu ist, das sagt doch auch was darüber aus, wen ich als revolutionäres Subjekt identifiziere, mit dem ich solidarisch sein möchte. Und da gehe ich nicht mit, das sehe ich nicht.
Also ich verlasse mal kurz meine Rolle. Ja. Es ist ja sehr interessant gewesen, es gab ja kurz vor der Eröffnung der Documenta gab es ein Statement, was unterschrieben war mit Ruhan Grupper, kuratorisches Team und Ausstellungsmacher. Also es gab sozusagen eine wolkige Unterzeichnerliste, wer das alles gemacht hat. Und das war sehr präzise ausgerichtet auf, oder knüpfte sehr präzise an alle möglichen Antisemitismusdebatten der vergangenen vorher gelaufenen zwei, drei Jahre an. Also da gab es scheinbar, also als wäre jede Debatte minutiös verfolgt worden. Das kam in der Berliner Zeitung und es war natürlich relativ schnell klar, dass Ruhan Grupper da wahrscheinlich gar nicht wusste, was sie damit unterschrieben haben. Also in gewisser Weise wurden sie hier natürlich auch genutzt. Das heißt, es gibt natürlich hier auch einen unheimlich starken Zugriff auf den Möglichkeitsraum plötzlich, der sich hier ergibt dadurch, denn in dem dann danach folgenden Berliner Zeitungsstatement, die wurden beide auch auf Englisch übersetzt und bei IFLAX veröffentlicht, wurde eher so geschrieben, als wir haben noch nie was von Antisemitismus eigentlich wirklich gehört. Also das heißt, da wurde in deren Namen geschrieben erst und später so. Das ist natürlich eigentlich eine ziemlich üble Sache, auch das zeugt nicht von sonderlicher Solidarität innerhalb der Strukturen und der verschiedenen Institutionen, aus denen sich die Documenta dann am Ende als Gesamtsystem zusammensetzt. Du hast jetzt das Mikro ergriffen, wolltest du dazu gleich noch sagen, weil sonst habe ich nämlich auch noch eine andere Frage.
Ich schiebe noch was nach, ja. Danach bin ich länger ruhig, ganz einfach. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Problem und das ist der Glaube, in der bürgerlichen Kultur sehr stark, dass die Avantgarde revolutionär ist. Das ist historisch völliger Quatsch. Also wenn ich jetzt einen formalen Avantgarde-Begriff habe, ich komme jetzt mal mit der Literatur, dann habe ich Céline, dann habe ich Ernst Jünger, dann habe ich Curzio Malaparte, ja, das sind Faschisten. Ne, die Futuristen, Marinetti, Mafaka, der Futurist, das Buch. Formal sind das alles avantgardistische Texte. Oder gehen wir ins 19. Jahrhundert, Hermann Conradi, Leipziger Schule, Avantgarde-Autor, Skandalautor der Theaterszene, Antisemit. Also der Konnex, dass die Avantgarde, die künstlerische Avantgarde, so leninistisch gedacht, automatisch progressiv zu sein hat, das ist einfach falsch. Das ist ahistorisch. Es wäre schön, wenn dem so wäre, und ich weiß, die meisten Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich zu tun habe, glauben das von sich. Aber leider hat die Documenta das dann doch wieder gezeigt, dass es nicht unbedingt so sein muss. So.
Da würde ich, du wolltest jetzt ruhig sein, aber so schnell nicht. Tut mir leid, ich muss noch eine Sache nachschieben, denn du hattest am Anfang noch einen Begriff gesagt, den ich sehr interessant finde, weil er natürlich doch etwas auf etwas hindeutet und etwas auch ein bisschen kategorisiert oder so, nämlich den Begriff des Multikulti. Der taucht ja auch auf den Banner, wie wir uns vielleicht erinnern, ziemlich groß. Das ist sozusagen eigentlich eine Art westliche Multikulti-Hegemonie ist, gegen die man sich eigentlich ausspricht.
Multicultural State Hegemony war
genau,
Monster links unten.
Das ist ja, genau, das ist sehr demokratisch. Und das ist ja sozusagen etwas, wo eigentlich dann am Ende doch ziemlich klar, ich meine, es ist ein Kollektiv, ne, das ist jetzt so, und das ist jetzt auch nicht klar, wie sehr das quasi reflektiert ist, aber es ist ein sehr konkretes politisches Statement zu sagen, es gibt sozusagen Multikulti ist eine Form der Staatshegemonie, weil was, wie lässt sich dann das übersetzen? Also das kennen wir doch eigentlich auch eher aus rechten Kontexten, sowas, so eine Zuschreibung oder...
Ja, ich habe das jetzt erstmal antiglobalistisch gelesen. Ne? Okay. Und diese Formen, die funktionieren ja global, die antiglobalistischen Formen. Aber natürlich, ich hätte, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob das Publikum das vor Augen hat, das ist so ein Totenschädel oder so ein Monster mit genau dieser Aufschrift, nimmt ziemlich viel Raum ein auf diesem Riesenwandbild, war aber kaum Thema, interessanterweise. Und ja, das würde ich jetzt, wenn das hier gewesen wäre oder hier produziert worden wäre, sagen, ja, das ist ein identitäres Kunstprojekt, das sind genau die Buzzwords der neuen Rechten. Ich kann jetzt aber sagen, gut, je nachdem, wie eine Ökonomie eines Landes strukturiert ist, also wenn ich eine für den Binnenmarkt produzierende Landwirtschaft habe, die der industrialisierten europäischen oder amerikanischen Importkonkurrenz nicht gewachsen ist, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man sagt, hier, die Globalisierung zerstört uns. Ja? Also da muss man, die Ressentiments hängen immer auch an den ökonomischen Strukturen der Länder letztendlich. Insofern, ich kann das wahrnehmen. Ich glaube, mein Kritikpunkt wäre dann eher zu kritisieren, wenn westliche Linke das feiern, das Bild, das ich tatsächlich, wie gesagt, nachvollziehen kann, aber nicht für progressiv halte. So, da ich würde gar nicht mal die Macherinnen und Macher selber
ja
da kritisieren, wobei auch das ganze Bild eine Mischung aus U-Comics und Mysterio Hungertuch war. Ne? Also so eine große, eigentlich keine sehr folkloristische Kunst, sondern eine völlig globale Formsprache in meinen Augen. Ne? Also insofern war dieses Argument, dass seine authentische Kunst, die in ihrem kulturellen Kontext dann funktioniert, fand ich auch sehr schwierig. Die Formen waren alle eigentlich global durchgesetzt.
Ja, okay. Wir haben ja beim letzten Mal schon, bei der letzten Veranstaltung, ihr müsst zu allen Veranstaltungen kommen, wenn ihr alle Teile genau verstehen wollt. Da haben wir das Bild ja schon mal analysiert bekommen von Olaf Rahm, das war auch sehr interessant. Wann haben wir angefangen? Wir sind schon über eine Stunde. Dann, man schließt ja immer so ab mit, was wünscht ihr euch und so. Aber ich finde das trotzdem, gerade bei der Frage der Solidarität, ich habe den Eindruck, und ich hatte auch den Eindruck übrigens in Hamburg, hier an der HFBK bei dem Workshop, dass das ja doch irgendwie eine drängende Frage ist in allen möglichen Bereichen. Wie kann es denn weitergehen? Wie kann man denn, ohne sich einfach nur auf sozusagen einen gemeinsamen Feind zu einigen, gibt es eine Möglichkeit? Seht ihr was Optimistisches? Gibt es denn einen Optimismus?
Na, meine Erkenntnisse sind sozusagen mit dem Begehren, politisch zu arbeiten, ist die Frage, wie denkt man das Politische? Nicht partikular, sondern auf mehrere Ebenen und einfach zu ergreifen, ja, in der eigenen Umfeld, mit der eigenen Arbeit, weil wie gesagt, also ich muss an trotzdem spannende, immer wieder spannende Versuche und Projekte von Antisemitismus und Rassismus oder Anti-Antisemitismus und Rassismus wir wissen auch, wenn wir über gegen Sexismus arbeiten, gegen Homophobie und so weiter, dass diese Sachen einfach zusammen denken versuchen mit allen Widersprüchen und das sind einfach Figuren und Eigeninitiative, damit zu immer wieder zu auszuprobieren, immer wieder zu ergreifen, immer wieder was daraus zu machen. Mit dem Versagen oder nicht, aber ich sehe diese Diskriminierungskategorien und politische Agenda von bestimmten Arbeitsweisen oft partikulär und das ist halt, und da wird an Solidarität gerufen, es passiert Solidarität, aber zu gewissen partikulären Bereichen. Und wie man sozusagen daraus kommt und breiter denkt, ist es einfach durch gewisse Figuren und Ereignisse, die punktuell das ergreifen. Und das ist nicht, nicht jublich sozusagen. Ne? Also, somit muss ich mich abfinden. Ne? Das ist einfach, ja, es ist möglich nur durch bestimmte Figuren und Ereignisse und Zeiten und nicht als Teil von.
Ja, wenn man mich fragt, es gibt ja zwei Themen momentan in meinem Leben, Antisemitismus und die Revolution im Iran, revolutionäre Bewegung. In beiden Fällen kann ich dir, mein Freund, keine schönen Sachen erzählen. Ich habe mich mit Rebecca Einwohner unterhalten über sozusagen die Beschreibung der jüdischen Perspektive innerhalb der Intersektionalität. Sie forscht in diesem Bereich und sie hat versucht, mich optimistisch zu stellen. Sie hat gesagt, guck mal, wir müssen in der Theorie schaffen, die jüdische Erfahrung anhand der Intersektionalität zu beschreiben. Ja, das ist ja klar, das existiert noch nicht in der Theorie, weil die Intersektionalität, die in den 80er Jahren entstanden ist, eigentlich die Erfahrung der schwarzen Frauen und ihrer Schutzlosigkeit vor dem Gesetz sozusagen beschreibt. Und das müssen wir anpassen. Wir müssen die jüdische Sache, die Antisemitismus ist eine intersektionale Angelegenheit. Wir müssen das in der Theorie schaffen. Ich sehe aber nicht die Bereitschaft in der Wissenschaft oder nicht genug Bemühungen aus der nicht-jüdischen Seite eben. Und ich sehe sehr wenige Wissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten und auch die werden halt sozusagen ein bisschen ausgeschlossen. Das ist die eine Sache. Das hoffe ich, dass es in der Zukunft sozusagen passiert. Wie gesagt, Solidarität im Kontext vom Iran, ich hatte gar keine Erwartungen. Während der grünen Bewegung bin ich Journalistin geworden, 2009. Da haben wir sehr viele Lippenbekenntnisse gehört, auch in der Politik. Wir verurteilen dies, wir verurteilen jenes. Und ich weiß ganz genau, während Merkel gesagt hat, wir verurteilen die Niederschlagung der Proteste, der Menschen, friedliche Proteste der Menschen auf den Straßen Teherans, haben Vertreter von Siemens Verträge unterschrieben mit der Islamischen Republik 8 Milliarden Euro Abhörgeräte verkauft in den Iran. Also da hat es für mich auch aufgehört, irgendwie daran zu glauben, dass wir einen Hauch von Solidarität in der Praxis, wie du gesagt hast, also Lippenbekenntnisse, klar, aber in der Praxis erleben werden. Und ich muss sagen, als die Frau neben Freiheit-Bewegung losgegangen ist, hatte ich wieder ein bisschen Hoffnung. Wir wurden überall eingeladen. Frau Baerbock hat mich und ein paar anderen zum Beispiel sofort eingeladen, ganz am Anfang, hat uns wirklich mit großem Interesse zugehört. Wir haben unsere Punkte gemacht, die Aufforderungen der Menschen im Iran weitergegeben. Sie hat alles aufgeschrieben, ihre Referenten waren dabei. Und nicht, dass ich nicht denke, dass sie was für uns machen will. Ich glaube, eigentlich wollte sie was für uns machen. Aber ich glaube, diese Strukturen im Auswärtigen Amt sind so schon seit Jahren sozusagen formiert, dass wir sie gar nicht, also sie hat es auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, da kann ich nichts gegen mein eigenes Amt machen. Also ich gebe das komplett auf und widme mich Thema Ukraine, da habe ich keinen Gegenwind. Und es ist auch gut so, nicht, dass ich die beide Themen gegeneinander ausspielen will, um Gottes Willen, die haben auch miteinander zu tun. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, ganz am Anfang, dass das alles Gesten sind wieder, dass das alles wieder Lippenbekenntnisse sind, dass es politisch nicht viel stattfindet. Und mittlerweile ist es so auch, dass die Menschen im Iran komplett die Hoffnung auf eine Unterstützung durch die westliche Politiker aufgegeben haben und wissen, dass sie auf sich alleine gestellt sind. Und ich muss sagen, mein persönlicher Eindruck ist, diese Gesellschaft ist so weit, vor allem mit Gen Z. Iran ist eine sehr junge Gesellschaft, 30%, 70% sind unter 30. Diese Menschen wollen Veränderung und sie werden es auch schaffen, dass es dazu kommt. Nur ohne diese Solidarität in der Praxis werden wir einen sehr langen Weg, einen sehr steinigen, blutigen Weg vor uns haben. Aber diese Veränderung wird kommen. Ohne Solidarität leider in dem Fall.
Ich kann mich dem jetzt eigentlich nur noch anschließen. Du hattest mich ja auf die Widersprüche am Anfang angesprochen. Ja, denke, man muss eben alle Knackpunkte angreifen. Und mir fiel es auf, jetzt in der Aiwanger-Debatte, da gab es dann leider Stimmen, die gesagt haben, was wollt ihr mit dem Aiwanger? Die Dokumente war doch viel schlimmer. So geht es halt nicht. Ne? Also das Aiwanger-Problem war schon sehr spezifisch deutsch auch. Das kann man dann auch nicht wegleugnen, ne? Und sich dann vormachen, als sei man wirklich doch der Bewältigungsweltmeister. Ne? Das, ja, wir haben leider ziemlich viele Widersprüche zu bewältigen, aber ich hoffe, dein Optimismus ist gerechtfertigt.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, dann ist jetzt der Moment dafür.
Ich will noch kurz was sagen.
Sag mal.
Ist eigentlich nur ein ganz kurzer Satz, aber vielleicht auch nochmal bezogen eher so aufs Kunst- und Kulturfeld oder so. Also ich glaube, dass halt man kann die Forderung nach Solidarität so als Slogan nachvollziehen, man kann sie sozusagen auch inhaltlich nachvollziehen als Utopie oder auch als konkreten Wunsch für die eigenen Kämpfe oder so. Aber was halt total wichtig ist, ist, dass der Ruf nach Solidarität halt nicht sozusagen die innere Kritikfähigkeit sozusagen überdeckt. Und ich glaube, das ist halt das, was bei der Documenta vor allem passiert ist, dass wir halt eigentlich gar keine innere Kritik hatten, sondern es gab so eine Art von geschlossenes Feld, was sich gegen außen verteidigt hat. Und wenn da der Solidaritätsbegriff eine Rolle spielt, dann ist er wirklich entleert und macht gar keinen Sinn. Also er funktioniert, glaube ich, nur im Zusammenspiel mit halt der Fähigkeit eigentlich zur Selbstkritik, auch der Fähigkeit zur Selbstkritik innerhalb von solidarischen Gemeinschaften. Und das ist, glaube ich, was sozusagen total wichtig ist und was wir, glaube ich, viel in der Kunst und Kultur wahrnehmen, dass man vielleicht ein bisschen mal dieses Sloganhafte ablegen sollte und halt im Endeffekt ja auch die innere Kritik, auch die Institutionskritik etc. ist ja auch eine Sphäre der Kunst. Also das hat sich die Kunst ja sozusagen auch erarbeitet, da tätig zu sein. Und es wäre halt auch sinnvoll, das weiter ernsthaft zu tun.
Ja, Shahzad, du hast ja vorhin gesagt, dass mit dem, wie war das der Begriff auf Farsi, Zusammenhalt?
Hambastegi.
das ist so ein bisschen, ich kenne den Kontext natürlich nicht, aber in der DDR hat er das Solidaritätsbegriff auch eher was mit Zwangsharmonisierung zu tun gehabt und sozusagen gemeinsam geschlossen gegen den Klassenfeind zu stehen. Und das ist, kann natürlich auch nicht sein, dass sozusagen man den äußeren Feind konstruiert, der ja dann doch oft sich im Spektrum des Antisemitismus wiederfindet, und dann darüber Solidarität kreiert, ist es ja auch, also sozusagen auf dieser Ebene ist ja der Iran noch ziemlich abhängig von Israel zum Beispiel, also brauchen wir auch ein bisschen Israel. Gut, anyway.
Ich muss vielleicht ganz kurz sagen, die Solidarität, die kontinuierlich da war, war aus der jüdischen Gemeinde, also für die iranische feministische Bewegung und aus Israel. Das muss man wirklich sagen. Auch gestern, als Raisi, der iranische Präsident, vor UN gesprochen hat, war der einzige, der israelische Gesandte, der aufgestanden ist, ein Bild von Jina Mahsa Amini hochgehalten hat und so Protest gezeigt hat. Das wollte ich unbedingt erwähnen.
Also dann jetzt nochmal, da gibt es eine Frage. Das Mikrofon... Oder ohne Mikrofon, dann wird es aber nicht aufgezeichnet, die Frage. Oder Sie kommen kurz hier rüber, dann ist es nur nicht so lang, das Kabel. Aber ein bisschen.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die tollen Beiträge und vor allen Dingen wollte ich sagen, von dir ganz spannend, und da würde ich gerne auch nochmal fragen. Ich komme selber auch aus einem jetzt hier in Hamburg linken künstlerischen Netzwerk und habe Erfahrungen gemacht, dass da häufig einfach nicht so das Bewusstsein da ist für eine Geschichte, die eigentlich dahinter steht. Dass da keine Solidarität existiert. Und ich glaube, die klaren Worte von dir, die waren super. Und ich glaube, ist es vielleicht, oder sagen wir mal, die Frage wäre, doch mal klar zu sehen in die Historie, woher das überhaupt kommt. Dass nämlich da tatsächlich gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, solidarisch zu sein, vor allen Dingen im feministischen Kontext.
Ja, also danke erstmal. Wie gesagt, also die Islamische Republik hat von Anfang an sehr schlau, also wenn Khomeini gesprochen hat, ich weiß nicht, wer hier Farsi spricht, aber wenn Khomeini gesprochen hat, hat man gedacht, er redet zu Kindergartenkindern. Wir mussten sein Testament im letzten Schuljahr lernen. Man musste ständig seine Sätze vervollständigen. Also es gab ganz viele Begriffe in so Klammern, weil er keine vollständigen Sätze gesprochen hat. Aber er war ziemlich schlau eigentlich gleichzeitig, weil er diese Gesellschaft so gegeneinander, es ist ja ein Vielvölkerstaat, wir haben ja viele Ethnien, viele Religionen, viele Minderheiten. Und er hat sehr schlau von Anfang an nicht nur die Frauen und Minderheiten unterdrückt, sondern sie auch wirklich systematisch gegeneinander ausgespielt. Also ich bin in Teheran aufgewachsen, wir lernen in den Schulen kaum was über Minderheiten. Also du weißt als eine Teheraner, so Schulmädchen aus Norden, eher privilegierten Orten, überhaupt nicht, was die Issues von, sage ich mal, kurdischen Minderheiten sind oder wie die Balutschen leben im Osten des Landes. Also niemand kennt den Klang der Sprache von Balutschen. Die wissen, also Leute, die im Iran aufgewachsen sind, kennen nicht die traditionelle Gewänder zum Beispiel von Balutschen. Ich weiß, dass eine Freundin von mir, die Balutschi ist, gefragt hat, kommst du aus Indien? Also wir kannten uns nicht, wir hatten keine Möglichkeiten, uns auszutauschen. Ich hatte eine angeheiratete Tante aus Kurdistan, aus Sanandaj. Ich war ständig in Sanandaj unterwegs. Ich war auf kurdischen Hochzeiten, ich war da halt, ich habe ihre Familie kennengelernt. Ich habe gesehen, wie Frauen da leben, teilweise ohne Kopftuch auf der Straße sind. Ich habe bewaffnete Frauen gesehen dort zum ersten Mal. Ich kannte das nicht.
Und wenn du nicht diese familiäre Verbindungen hast, aus den Schulbüchern, aus den Medien, aus, sage ich mal, das, also diese Bildung, was eigentlich stattfinden muss, weißt du nichts über die anderen. Du weißt auch nichts über Juden, du weißt nicht, wie Armenier leben, die christliche Minderheit im Iran. Die Baha'is werden verfolgt, über die erfährst du schon mal gar nichts. Und man hat immer nur gehört, die Kurden, die sind Separatisten. Die wollen sich unabhängig machen. Ach, die Aseris, die wollen sich irgendwie auch irgendwie unabhängig machen. Die sind bewaffnet, die sind gefährlich. Also wir sind so aufgewachsen. Wir hatten dieses Mal mit dieser Bewegung, das war das erste Mal, dass die Menschen zueinander gefunden haben. Die Balutschen sind auf die Straße gegangen, haben den Kurden zugerufen, Kurdistan, Kurdistan, Çeşmeçerar, Iran. Sowas wie Kurdistan, Kurdistan, das Licht und das Auge des Iran. Also das hatten wir früher nicht. Und das war gezielte Politik von der Islamischen Republik und natürlich auch gegen Frauen. Und das ist eine sehr wichtige, sage ich mal, ein sehr wichtiger Unterschied dieser Bewegung, dass das alles klar wird endlich. Und dass das alles auch durchbrochen wird. Und die Leute versuchen dagegen zu halten. Und diese intersektionale Komponente, diese feministische Komponente, das sind die neue Seiten, die wir sozusagen kennenlernen. Und ich bin wirklich fest der Überzeugung, dass das sehr viel mit Gen Z zu tun hat und diese Bildung, die sie sich im Netz geholt haben. Und genau, das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir diesen Zugang zum Internet nicht hatten. Wir hatten die Erzählungen unserer Eltern, wenn wir aus liberalen Familien gekommen sind, die anderen nicht. Wir hatten die ein paar Bücher, die noch aus der Zeit vor der Revolution in den Bücherregalen unserer Eltern geblieben sind. Und das war's. Also ich habe noch Weblogs gelesen mit 16, 17, da war Internet gerade sehr neu. Aber Gen Z heute hat überall im Land, nicht überall, überall, aber Zugang zum Internet und die holen sich die neuen Debatten der Welt sozusagen nach Hause und diskutieren drüber. Ich glaube, das ist eine sehr große Chance.
Vielen Dank für den Beitrag. Wir haben da noch eine weitere Frage. Zwei inzwischen. Du hattest eine Frage, Hans.
Richtig?
Keine Frage, sondern zwei Anmerkungen noch, nämlich dass das Video-Interview mit Julia Bernstein, das gibt es auch noch in einer längeren Version, das war ja sehr wichtig, dass das noch zugänglich ist und das steht dann beim Forum auf der Seite in einigen Tagen oder Wochen, genau, für alle, die das nochmal richtig angucken möchten, was heißt richtig und in Ruhe und ausführlich, da steht es dann zur Verfügung. Ein zweiter Punkt noch ein bisschen in Bezug auf unsere Veranstaltungsreihe und was man will und wo man hin will. Mit Hamburg-Bezug ist vielleicht ein Beispiel noch, das ich kurz bringen möchte, dass auch die kulturellen Institutionen da ein bisschen Auge drauf haben oder diese Punkte, die wir hier diskutieren, ein bisschen mehr berücksichtigt werden, weil als Beispiel Dirk Moses, ein Genozidforscher, jetzt spricht auf einer Konferenz und der Typ ist einfach, wenn man seine erinnerungspolitischen Aussagen zur deutschen Erinnerungspolitik anguckt, ein Rechter, oder gibt das wieder, das kann Volker besser wiedergeben als ich, aber es ist verrückt, was er sagt. Und dass er eingeladen wird, ist so ein kleiner Skandal. Das kann man an die Kolleginnen und Kollegen dann nochmal richten. Genau, das war nur der Beitrag.
Vielen Dank. Danke für den Hinweis auf Dirk Moses. Und danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich vergessen habe zu sagen, dass Julia Bernsteins Interview dann bei uns veröffentlicht wird. Hier ist noch eine Frage.
Jetzt ist auch weniger eine Frage als eine Anmerkung, weil mir war den ganzen Abend zu wenig über Kunst die Rede und über Antisemitismus. Ich wollte mal anknüpfend an den Punkt mit, dass man sich ja vielleicht aus dem Kopf schlagen muss, dass die Kunst erstmal avantgardistisch und damit fortschrittlich gut und so weiter ist. Ich finde die Aussage nicht falsch, also das stimmt natürlich, was du gesagt hast, aber hier scheint mir das Problem eigentlich gar nicht vorzuliegen, weil ich war nicht auf der Documenta, vielleicht gab es auch noch ganz andere Sachen, die in den Medien nicht abgebildet wurden und ich habe vielleicht auch ein Übermaß an antisemitischen Anteilen aus den, von den Exponaten, aber da scheint mir nichts avantgardistisch dran gewesen zu sein, nach allen Kriterien, die ich da so kenne, die man anlegen könnte. Und dass man vielleicht erstmal, und trotzdem ist da irgendwie ein wahrscheinlich immanenter Zusammenhang, und dass man sich vielleicht fragen muss, naja, gibt es nicht vielleicht einen Zusammenhang in dem Wunsch, mit Kultur oder Kunst, was sowieso verwaschene Begriffe in dem normalen Sprachgebrauch sind, damit überhaupt Gesellschaftliches ausdrücken zu wollen und damit Solidarität mit irgendwas ausdrücken zu wollen, ob da nicht vielleicht schon ein Kulturalismus drin steckt. Und das führt, glaube ich, zu dieser Differenzierung von Rassismus und Antisemitismus. Da ist ja gesagt worden, und meines Erachtens völlig korrekt, im Antisemitismus sind diese Vorstellungen von Übermacht, das sind diejenigen, die die abstrakten Formen der Gesellschaft beherrschen und so weiter. Und wenn man stattdessen erstmal sagt, naja gut, das Grundproblem ist dieses dieser Wunsch, unmittelbar mit Kunst oder Kultur Gesellschaftliches auszudrücken, das gelingt nie. Am Ende kommt immer Staatsrepräsentation heraus, weltweit. Das wollen die Künstlerinnen nicht. Ihre ganze Finanzierung hängt aber da dran. Also es muss immer eine gewisse Art Konformismus mit ausgedrückt werden im Künstlerischen. Und alles, was darin nicht aufgeht, also so wie im Antisemitismus das Recht angegriffen wird als Vermittlungsform, das Geld als Vermittlungsform und so weiter, wird auch in der Kunst das kritische Moment angegriffen. Und es wird darauf beharrt, auf eine andere Art, nämlich durch Solidarität kritisch sein zu können. Und vielleicht ist das schon das Grundproblem. Und deswegen könnte es so vehement sein mit dem Antisemitismus in der Kulturszene. Das nur als These mal.
Vielen Dank. Möchte noch jemand was dazu sagen? Sonst, ja.
Ja, ich wollte dazu nur anmerken, ich habe mich da auf diese, was ich als Vorschusslorbeeren bezeichnet habe, bezogen, dass es eine Vorlaufdebatte zur Documenta gab, wo zum gefühlt 100. Mal der neue erweiterte Kunstbegriff seit Dada so, ne, und dann Fluxus, also immer wieder neu und wieder erweitert und jetzt aber wirklich ganz revolutionär verhandelt wurde und es halt wieder nicht geklappt hat. Und das ist eine Sache, die ich dann eben beobachte, weil ich ja ein bisschen aus Kultur- und Geistesgeschichte komme, dass das jede Generation, du hast mich ja vorhin da mit Möller-Vandenbroek angesprochen, der war totaler Avantgardist, war der Erste, der den italienischen Futurismus noch vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, in der deutschen Zeitung politisch ausgedeutet hat und schon klar gesagt hat, wo die Reise hingeht. Ja? Also dieser neue, erweiterte Kunstbegriff, der jetzt aber wirklich zum Tragen kommt, der war halt nicht neu und das hat eben wieder nicht funktioniert. Und da sehe ich aber das Problem, dass dieser permanente Glaube an die Avantgarde, die sie jetzt wuppen wird, vielleicht auch eine Selbstüberschätzung des Milieus ist. Also ich meine, wir Historiker wuppen auch nichts.
Also weiß ich nicht. Also wieso dieser Historikerstreit zum Beispiel, der hat schon ganz schön was gewuppt. Da würde ich dann an der Stelle nochmal Werbung machen für unsere Webseite. Ja, sofort. Ja. Für die Forums-Webseite, da haben wir uns doch relativ viel damit beschäftigt, mit dem Verhältnis zwischen Kunst und Antisemitismus. Ich kann vielleicht da nur so ein Beispiel sagen, weil das alles in den gleichen zeitlichen Rahmen gefallen ist. Das ist das Beuys-Jahr 2021, wo dann Beuys auf der Art zum Beispiel auf dem Cover als der Befreier dargestellt wird. Und es ist schon interessant, auf welche Art und Weise, und ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland, das ist eigentlich ein globales Phänomen, die Widersprüche, die die Kunst selber hat, als ein hyperindividualistisches, im Endeffekt, Arbeitsfeld, oder wo es am Ende sehr viel Individualismus gibt, sehr viel Marktgebundenheit, auch ein globalisiertes Feld, dass diese Widersprüche doch oft damit beantwortet werden, dass man eben die eigenen, durchaus auch erarbeiteten Privilegien infrage stellt. Und das hat zum Beispiel Joseph Beuys gemacht, indem er sagt, der erste Materialist war Moses. Damit hat er nicht mal ganz Unrecht. Und, aber er sagt, auch der Holocaust ist der Tiefpunkt des westlichen Materialismus. Das bedeutet zum einen, dass er den Holocaust im Wesen nicht verstanden hat und in sein Gegenteil verkehrt hat, als den Antisemitismus. Und dass er zum anderen im Endeffekt die Kultur, die jüdische Kultur, die es tatsächlich gibt, es gibt einen Grund, warum Juden mit dem sozusagen, warum sie beim Antisemitismus gemeint sind, sie sind sozusagen kein Zufallstreffer, dass sie die Urheber einer Kultur sind, die uns alle in sozusagen etwas verwickelt hat, was am Ende zu einer Dynamik führt, die auch den Holocaust und auch die Zerstörung der Juden selbst im Resultat mit sich bringt. Das hat Wagner gewusst, das hat Beuys gewusst, das wissen heute andere. Und das sind im Endeffekt, ist das natürlich ein großes Unbehagen an den eigenen inneren, der Kunst inhärenten Widersprüche, die Leute dann gerne auflösen möchten. Und ich würde sagen, das ist etwa, das wäre jetzt meine Schnellschusserklärung. Und deshalb beschreiben wir den Antisemitismus auch immer als eine Art regressiver Kulturtechnik. Aber da könnt ihr auf der Webseite ganz viel zu lesen, wenn ihr wollt. Und jetzt gibt es noch die nächste Frage.
Ja, genau. Ich habe eine Frage noch. Und zwar also auf den Solidaritätsbegriff bezogen. Das erschien mir jetzt auch in dem Gespräch, also was ihr so erzählt habt, auch aus eurer Alltagspraxis, wie so ein Fass ohne Boden. Es gibt dann immer diese Bekundungen, aber es ist sehr schwierig, dem eine konkrete Praxis beizuführen. Und meine Frage ist, funktioniert denn dann vielleicht bei all seiner Kritik der Intersektionalitätsbegriff doch besser, um irgendwie in eine Art von Praxis zu kommen? Weil, also über vor allem so ein Lippenbekenntnis vielleicht hinaus?
Petja, willst du mal?
Ja.
Oder?
Ich versuche kurz und dann weiter. Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wenn es besser geeignet wäre, ja, aber es ist in diesem Sinne der politisch Denken und auf einer breiteren Ebene der mehrere Verflechtungen von Verhältnissen und Diskriminierungen. Wenn der in der Sektionalität dann besser verständigen ist, okay. Also, ich finde nicht, dass die Solidarität, die gewisse Praxen der Solidarität nicht zu, nur oft zu Lippenbekenntnis und nicht zu, nicht zu Praxis führen, doch, sondern sie beziehen sich einfach partikular und bleiben auf ihre eigene Schiene. Es wird praktiziert. Es passiert sozusagen mit mehreren Agendas, und, also politische Agendas Verbindungen. Nur, was wird ausgeblendet und welche blinde Flecken entstehen, das ist etwas so.
Ja, ich finde, es gibt auch ein Problem, wir müssen Solidarität immer einfordern. Und dann ist es für mich keine Solidarität mehr. Also das ist sowohl bei Antisemitismus so, als auch jetzt, wie gesagt, meine beiden Themen, Iran. Also alle sagen, ach, was wollt ihr? Eigentlich gab es ja so viele Demonstrationen, die waren alle von Iranern zum Beispiel organisiert. Es gab ein politisches Patenschaftsprogramm, das auch von drei Iranerinnen ins Leben gerufen wurde. Klar waren deutsche Abgeordnete, die dann politische Patenschaften für zum Beispiel zu Tode Verurteilten im Iran übernommen haben, und das hat Wirkung gezeigt. Also sehr viele wurden freigelassen oder diese Urteile wurden aufgehoben. Aber das war viel Arbeit. Überhaupt, dass ich als Journalistin darüber berichten konnte, das ist das Selbstverständlichste für mich, wenn im Iran was passiert. Und ich wurde geholt zum Bayerischen Rundfunk, um über Iran 2009 zu berichten, dann muss es selbstverständlich sein, dass ich auch sofort darüber berichten kann. Ich musste 2 Wochen dafür kämpfen, um zu beweisen, das ist ein relevantes Thema. Das sind keine Social-Media-Wellen und so weiter und so fort. Und das ist diese Anstrengung, die wir jedes Mal haben, um Solidarität einzufordern in allen möglichen Bereichen. Das zeigt mir, ja, es kommt zur Praxis manchmal, aber das müssen wir, also die Arbeit müssen wir machen. Und sehr oft müssen die Juden sich um Antisemitismus kümmern. Die Juden müssen darauf sie müssen Initiativen ins Leben rufen, damit darüber gesprochen wird. Also zum Beispiel Ina Holler und Miriam Josef, die eine Initiative gegründet haben, Jewish and Intersectional, die gehen an Schulen, an Hochschulen, an verschiedenen irgendwie Initiativen, reden darüber, das ist ein intersektionales Thema, Antisemitismus. Und dann frage ich mich, können wir das noch Antisemitismus, können wir das noch Solidarität nennen oder nicht?
Entschuldigung, ich habe dich verwickelt hier. Ja, ihr liegt vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache, dass die Sachen, wo man dann von Solidarität redet, oft vielleicht die Orte sind, wo es gar nicht so viel gibt. Und an anderen Stellen, wo man nicht darüber reden muss. Also du hattest vorhin so was Schönes gesagt, das ist mir so
jetzt habe ich das Wort vergessen, da ging so soziale, nicht Marktwirtschaft, sondern du hast von den Sozialsystemen einfach geredet, nicht wahr? Und das ist sowas, das sind so Dinge, aber da spielt das ja auch eine große Rolle. Das merkt man dann eher, wenn die abgebaut werden, was das eigentlich für eine Errungenschaft mal war. Da redet man dann so, naja. Noch Fragen? Ja. Also du bist da draußen. Nicht mit dem Mikro weg.
Danke. Nachdem jetzt hier schon als Stichwort also Dirk Moses gefallen sind und Historikerstreit, Frage quasi, ne? Also mein unmittelbar der sag mal, öffentlichen Dokumenta-Debatte vorausgegangen war ja die Debatte um Achille Mbembe. Da wäre vielleicht meine Frage ans Podium, wer man will, quasi wie ihr das wahrgenommen habt und inwiefern ihr da auch sozusagen eine größere Verschiebung quasi die wahrgenommen hat oder ob ich da sagen würde, das gab es nicht oder das gab es, die quasi auch durch diese rasche Aufeinanderfolge von beiden Debatten mit sehr ähnlichen Ausrichtungen immer um, ne, wie verhält sich quasi Kritik an Kolonialismus, postkoloniale Kritik zu Antisemitismus, zu Erinnerungen an die Shoah und so weiter, genau, wie ihr das seht.
Möchte jemand freiwillig? Wir haben sonst auch. Ja, sehr gut. Wir haben ja. Ihr fangt da an und dann gibt's dann
Mikrofon. Ich versuche dann ja immer, ich sage jetzt was ganz Bürgerliches, zu differenzieren. Also auch bei Dirk Moses. Der hat schon durchaus ein paar Punkte in seiner Genozidforschung. Also jetzt der Hauptpunkt, den er bringt, ist ja, dass Genozide an Sicherheitsdenken gekoppelt sind. Und das kann man durchaus empirisch nachweisen. Das gilt übrigens durchaus auch in der Besatzungspolitik in Osteuropa durch die deutsche Wehrmacht und so weiter. Aber es ist halt nicht der einzige Punkt. Und was mein Problem mit Dirk Moses war, und ich habe mich leider sehr früh in diesen Streit eingeklinkt und hatte so ein bisschen gar nicht auf dem Zettel, mit wem ich mich da eigentlich anlege, dummerweise. Mein Problem ist, dass er sofort diesen Dreischritt macht und den möchte ich nicht nachvollziehen. Also der Dreischritt ist bei ihm, die Shoah ist ein kolonialer Akt gewesen. Schon da würde ich sagen, das hat Elemente, zweifellos hat es Elemente von Kolonialpolitik. Und wenn ich mir die Dinge in der Weltgeschichte anschaue, die nicht identisch sind, aber wo man merkt, okay, der Wind weht langsam zivilisatorisch in die Richtung, dann komme ich auf die belgischen Kolonialverbrechen im Kongo und dann komme ich auf die Massaker, den Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich. So, und da geht es auch immer wieder um ökonomische Fragen, Sicherheitsinteressen und so weiter. Aber das reicht eben nicht. Ne? Das ist der erste Punkt, den er absolut setzt, ist eben das Kolonialthema, würde ich sagen, reicht das Paradigma nicht. Dann kommt das zweite, Israel ist ein kolonialer Staat. Schwierig, Israel ist eigentlich ein Produkt antikolonialer Kämpfe gewesen, jüdische Selbstemanzipation, antikoloniale Kämpfe und Shoah ist auch ein Faktor, aber es ist eben ein komplexes Gebiet. Und dann ist ein dritter Schritt, wenn Israel ein kolonialer Staat ist, Genozide und Holocaust Produkte kolonialer Politik sind, was macht Israel dann mit den Palästinensern? Ja? Und das ist ein Dreischritt, den ich nicht mitspiele. So, und den hätte ich gerne auseinandergedröselt. Und dann ist es tatsächlich so, ich würde ihn übrigens nicht als Rechten bezeichnen. Ne? Also er hat seine Agenda und ich glaube, er weiß auch nicht so ganz, wie es hier eigentlich abläuft, aber ich kann tatsächlich Passagen aus neurechter Literatur, Baal Müller, Kubitschek-Autor, ja, wir zeigen, wo fast in identischer Wortwahl die gleiche Thesenbildung der hohen Priesterschaft und des Schuldkultes stattfindet. Und da sind bei mir alle Glocken angegangen. Ja, und da habe ich gewissermaßen dann meine Barrieren und sage, nein, da gehe ich nicht mehr mit. Bei Mbembe wäre ich auch vorsichtig. Ich halte die Aussage von ihm, der Nahostkonflikt ist der größte moralische Skandal in der Weltgeschichte seit 1945, die ist Humbug.
die ist wirklich Bullshit. Ich bin aber zu wenig mit seinem Werk vertraut, um sagen zu können, gibt es da eine systematische antisemitische Motivlage, Semantik im Werk? Die Sachen, die ich gelesen habe, ist wirklich nicht viel, würde ich sagen. Nein, gab es nicht. Welche Rolle spielt seine? Er hat wohl eine katholische Ausbildung. Ne? Also so, ich störe mich dann schon ein bisschen an diesem Entweder-Oder und würde das gerne genauer beleuchten. Und was ich auch sehr schwierig finde, es gibt diese neue Tendenz seit einiger Zeit in Deutschland, weil hier ja alles so super aufgearbeitet ist, sind jetzt die Antisemiten nur noch die Araber, die Muslime, also die anderen. Nee, auch das nicht. Ne? Also ich wühle in den Widersprüchen.
Ich würde vielleicht noch ganz kurz dazu einhaken. Dirk Moses, naja, ich glaube auch nicht unbedingt, dass er ein Rechter ist. Ob ihn das frei macht vom Antisemitismusvorwurf. Ja. Ich finde das übrigens auch wichtig, also sozusagen das mit den Sprecherpositionen, das wird ja gerade bei Minderheiten immer ganz besonders betont, da muss man immer alles preisgeben und alles und wer bist du und man wird bis ins Detail durchleuchtet und so weiter und so fort. Das muss sich natürlich in Dirk Moses irgendwie nicht gefallen lassen, aber ich denke auch da spielt eben die biografische Motivation eine große Rolle, also gut, dass du das ansprichst. Genau, da haben wir, das ist, was ich vorhin angesprochen hatte, da haben Fabian und Charsat und ich für den Bayerischen Rundfunk einen ausführlicheren Radiobeitrag gemacht. Erster Historikerstreit, zweiter Historikerstreit, Geschichte, Dokumenta, also Gründungsjahre und die aktuelle Dokumenta und haben das mit verschiedenen Leuten in Interviews besprochen. Raphael Groß ist dabei, Yehuda Bauer ist dabei, Debbie Hartmann vom Haus der Wannsee-Konferenz ist dabei. Und bei Membe wollte ich nur sagen, dass ich mir nur, dass mir zwei Sachen aufgefallen in der Debatte. Einmal, dass Antisemitismus natürlich auch ganz generell, weil du jetzt das mit dem Katholischen so angesprochen hast, auch Teil der Kolonialgeschichte sein kann. Also auch Antisemitismus hat sich im Gepäck des Kolonialismus durch die Welt verstreut und darüber muss man wahrscheinlich auch vermehrt nachdenken in den Kontexten, meinetwegen alles richtig, aber man kann es nicht einfach ausblenden. Das andere ist die Rezeptionsgeschichte, da fand ich besonders dann Leute wie Aleida Aßmann sehr schwierig, die das sozusagen sofort angeeignet haben, um eine eigene Position zu stärken, die ich dann viel problematischer fand am Ende. Aber das ist vielleicht jetzt auch, wir müssen auch wirklich gleich aufhören und das Letzte ist, dass wir aber auch als Forum versucht haben, und das ist vielleicht nochmal das mit der Solidarität, Hintergrundgespräche zu organisieren zwischen jüdischen Organisationen, afrodeutschen Organisationen, um irgendwie aus dieser Situation herauszukommen, dass man über das deutsche Feuilleton hinweg kommuniziert. Das bringt überhaupt nichts, also es hat sich gezeigt. Und das ist zum Beispiel so ein Moment, wo dann das mit der Solidarität einfordern durchaus konstruktiv werden könnte. Ist nicht so wahnsinnig gut gelaufen, aber es war wirklich ein wichtiger Versuch. Also es ist, daran war jetzt keiner schuld, aber das ist sozusagen, weil im Endeffekt der Druck von außen eben doch sehr viel Schaden angerichtet hat. Wir können leider keine weiteren Fragen annehmen, denn wir müssen heute noch nach Berlin fahren. Vielen Dank, Petja, Charsat, Volker, vielen Dank und danke, dass ihr da wart. Und danke, dass ihr die Zeit unterschieden habt.